Hallöchen.
Hallihallo.
Wie geht's? Wie steht's?
Mir geht es super. Wie geht es dir? Wir haben es endlich geschafft.
Juhu. Ja, soweit, so gut, ne? Bisschen müde, aber ich freue mich, dass nicht mehr so dunkel ist.
Ja,
Wieder
es
ein
ist echt
bisschen
richtig schön,
Sonne.
ne?
Ja,
Ja.
auf jeden Fall. Ich muss ja noch mal vor die Tür. Das ist ja, endlich. Hoffentlich bleibt es so. Das macht ja doch ein bisschen depressiv, das Wetter, ne? Sonst. Na gut, aber
Ja.
wir wollen ja heute nicht über das Wetter reden, sondern ein bisschen über dich und was du so machst. Und
Ja.
deswegen würde ich sagen, stell dich doch gerne mal vor.
Ja, ich bin Leila, ich bin 27 Jahre alt. Ich bin Sozialarbeiterin und Ernährungsberaterin in Ausbildung und bin Coach für Menschen, die an Endometriose erkrankt sind.
Ja, vielleicht magst du noch mal erklären für den einen oder anderen, was es ist. Also ich glaube, viele Frauen sind da mittlerweile aufgeklärter, aber ich schätze noch nicht alle.
Genau, Endometriose ist eine chronische Erkrankung, bei der Zellen, die den Zellen der Gebärmutterschleimhaut sehr ähnlich sind, an anderen Organen wachsen und dort Schmerzen verursachen können. Die Schmerzen sind meistens stärker während der Periode. Es haben aber viele Menschen auch chronische Schmerzen dadurch oder auch andere Beschwerden als Schmerzen, also zum Beispiel chronische Müdigkeit, Verdauungsbeschwerden, alles Mögliche. Häufig wachsen die Zellen zum Beispiel im Darm oder in der Blase oder irgendwo im Bauchraum. Es gibt aber auch Fälle, wo die Zellen sogar in der Lunge wachsen. Es gibt auch Fälle, wo sie sogar im Gehirn wachsen. Genau, und es gibt auch eine andere Form der Endometriose, beziehungsweise etwas, was der Endometriose sehr ähnlich ist, das ist die Adenomyose. Da wachsen diese Zellen sehr vermehrt in der Gebärmutter und verursachen da auch Beschwerden.
Ja, also ich habe mich da ja auch mal ein bisschen mit befasst. Ich gehöre auch zu den Menschen, die einmal im Monat länger ausgenockt sind, leider. Und es ist häufig so, dass man bei Frauenärzten, also ich will nicht alle über einen Kamm scheren, aber man wird nicht unbedingt ernst genommen. Und es wird halt auch nicht so gut untersucht, habe ich das Gefühl. Also gerade ich, die vorher ja auch lange mit psychischen Erkrankungen gekämpft hat, der wird häufig gesagt, naja, Sie sind bestimmt wieder depressiv. So, weißt du? Und
Ja.
denkst so, erstmal möchte ich trotzdem untersucht werden, auch wenn das der
Ja,
Fall
ja.
ist, ne? Das kann ja doch was anderes sein. Und zweitens finde ich es schwierig, ja, latent depressiven Menschen immer wieder zu sagen, dass sie depressiv sind. Weil das macht es irgendwie nicht besser.
Absolut nicht.
Also, ich kann da mittlerweile mit um. Ich fühle mich auch gestärkt, aber ich weiß ja, wie andere Menschen sich damit fühlen. Und ja, das ist so, wo ich auch denke, Leute, ich verstehe ja, ne, man hat wirklich viel Stress und Arzt möchte ich heute auch echt nicht mehr sein. Aber trotzdem musst du die Menschen vernünftig untersuchen.
Ja, mit sowas soll niemand mit umgehen können müssen. Also selbst wenn du sagst, du kommst da mittlerweile mit klar, das ist ja nicht die Lösung, dass jeder da schlagfertiger wird. Also bei mir war es auch richtig, richtig, richtig schlimm. Ich hatte jahrelang Schmerzen, die chronisch waren und richtig stark und hatte auch richtig krasse Verdauungsbeschwerden und so und war ständig müde, hatte ständig Gliederschmerzen. Also mir ging es gesundheitlich nicht gut in einem Alter, wo man es absolut nicht gebrauchen kann. Also meine Diagnose habe ich mit 21 bekommen. Ich bin jetzt 27 und die Schmerzen gingen, glaube ich, weiß ich nicht, mit 16 los und wurden dann immer schlimmer. Und ich bin wirklich von Ärztin zu Ärztin gegangen und niemand hat irgendwas gefunden. Es wurden aber auch keine großen Bemühungen für Untersuchungen gemacht. Also ich habe mal irgendwie einen Ultraschall bekommen oder so, aber da kann man halt Endometriose auch nur vermuten. Und niemand hat jemals das Wort Endometriose in den Mund genommen, obwohl die Erkrankung damals schon sehr bekannt war eigentlich. Also zumindest sollte sie unter GynäkologInnen bekannt gewesen sein. Ja, und irgendwann habe ich dann angefangen, selber zu recherchieren, weil ich so verzweifelt war und ich wusste, was mit mir los ist und das besonders in dem Alter wirklich krass meine Lebensqualität eingeschränkt hat. Also auch wenn man in einem anderen Alter ist, schränkt das die Lebensqualität ein. Aber Und bin dann irgendwann auf diese Erkrankung gestoßen und dachte dann so, ja, vielleicht könnte das was sein. Habe dann all meinen Mut zusammengenommen, bin dann zu einer neuen Gynäkologin gegangen, weil die Alten mich auch immer abgewiesen haben. Mir wurde übrigens auch gesagt, ja, Frau Zillmann, vielleicht ist das auch einfach psychisch. Wie viel Stress haben Sie denn im Moment? und ja, wurde da richtig gegaslightet. Und ja, dann bin ich zu einer neuen Gynäkologin gegangen, habe ihr erzählt, dass ich im Internet was über Endometriose gelesen habe und dass ich das ziemlich stimmig fand. Und dann sagte sie zu mir, Frau Zillmann, wenn Sie es besser wissen, dann studieren Sie doch einfach Medizin. Und ich bin in dem Moment richtig vor Wut in Tränen ausgebrochen, weil ich so verzweifelt war und meinte dann, bitte geben Sie mir einfach die Überweisung zu einer Spezialistin. Zu einem Spezialisten, ich will wissen, was mit mir los ist und möchte diese Operation machen. Also Endometriose diagnostiziert man am besten über eine Laparoskopie, also eine Bauchspiegelung. Und dann meinte sie, ja, ich kann sie nicht davon abbringen und hat mir dann die Überweisung gegeben. Und ja, siehe da, ich hatte recht. Der Chefarzt kam nach der OP zu mir und meinte, krass. In dem Alter so einen krassen Endometriosebefall habe ich lange nicht gesehen. Und das waren natürlich sehr, sehr schlechte Neuigkeiten, aber in dem Moment war ich erstmal positiv erleichtert, weil ich endlich eine Antwort auf meine Schmerzen hatte und wusste, was mit mir los ist und auch wusste, dass ich mir das nicht ausgedacht habe. Und ja.
Ja, das ist, also es ist auch wirklich kritisch, also wie oft sich die Menschen auch ja, angegriffen fühlen und die denken so, man will denen ihren Job wegnehmen oder was auch immer. Natürlich hat man nicht studiert, aber zum einen kann man sehr, sehr viel rausfinden heutzutage online. Zum anderen möchte man doch einfach wissen, was mit einem los ist, also dass man immer Schmerzen hat und einem noch, ja, teilweise erzählt wird, man bildet sich das ein oder das kommt irgendwie von der Psyche oder was auch immer. Selbst wenn, so die Schmerzen sind ja da. Und das, da muss man ja was gegen tun. Und ich finde es auch sehr immer noch erschreckend, wie damit umgegangen wird. Also mit meiner alten Gynäkologin hatte ich auch ganz merkwürdige Erfahrungen, zumal dieser Besuch ja auch nicht angenehm ist. Es ist ja nicht, wo man sich drauf freut, ne? So.
Nee,
und, meistens halt nicht. Das, ja, find ich halt sehr, sehr schade. Und es kann ja auch wirklich, wie du schon sagst, krasse Auswirkungen auf den Körper haben. Also nicht nur also körperlich, aber du sagst ja auch, das kann ja auch chronisch werden. Und du hast dann halt immer Schmerzen und das schränkt dich ein und nimmt dir Lebensqualität. Und wenn man da was ändern könnte und die Leute sich da mehr Gedanken drüber machen würde, das wäre schon schön, ne? Das wäre auch für die Krankenkassen schöner und für alle anderen. Das würde so ganz viel gar nicht, also ganz viel Rattenschwanz hinter sich gar nicht herziehen. Und ja, das ist auch so eine Sache, wo ich denke, warum fängt man da nicht an? Vielleicht hört ja mal eine Frauenärztin oder ein Frauenarzt zu und kann da mal was zu sagen. Ja. Gerne auch anonym, wenn man seinen Namen nicht nennen möchte, aber das würde mich echt mal interessieren. Woran das liegt.
Vor allem ist das ja die Profession von ÄrztInnen, dass Symptome gelindert werden und dass es Menschen besser gehen soll und warum man dann nicht jegliche Bemühungen da reinsteckt, das auch zu bewirken, das ist halt krass. Aber ja, ich denke mal, dass die wahrscheinlich auch Opfer ihres Systems sind. Mhm. Die haben wahrscheinlich auch bestimmte Vorgaben. Da spielen finanzielle Gründe mit rein, da spielen Stressgründe mit rein und zeitliche Gründe, weswegen man natürlich versucht, als Arzt, als Ärztin möglichst effizient zu arbeiten. Aber es kann eben nicht sein, dass PatientInnen dann darunter leiden und dass es jahrelang dauert, bis Diagnosen gefunden werden. Zum Glück wird mittlerweile zumindest in der Politik Endometriose immer mehr aufgegriffen, immer noch nicht genug. Und es wird auch immer mehr Geld in Forschung investiert. Und ich glaube, dass die Awareness darüber unter ÄrztInnen auch immer größer wird. Aber ich glaube, bis wir da sind, wo wir sein sollten, ist es noch ein langer Weg. Deswegen, ja, freue ich mich immer darüber, wenn ich darüber sprechen darf.
Ja, es ist ja auch ein super wichtiges Thema. Also ich muss dir ehrlich sagen, bis letztes Jahr oder vorletztes Jahr wusste ich auch überhaupt nichts darüber. Also, das bin ich auch durch Zufall irgendwie drauf gestoßen, weil ich bei mir zum Beispiel habe ich das, wenn ich richtig gestresst bin, also wenn ich weiß, okay, ich muss jetzt wirklich eine Pause einlegen, dann habe ich tatsächlich so ein Ziehen im linken Eierstock, weil ich mir damals eine Zyste entfernen lassen musste. Und ich sehe das halt in Anführungszeichen als was Positives, weil das für mich ein Warnsignal meines Körpers ist, den ich mittlerweile auch wahrnehme. Das habe ich früher ignoriert, war dumm, heute nehme ich solche Sachen wahr. Aber da bin ich überhaupt auf das Thema gestoßen und habe mich da auch so ein bisschen mit beschäftigt, wahrscheinlich nicht so intensiv wie du. Aber auch einfach wegen dem Schmerzpegel, den man ja teilweise hat, wenn man seine Tage hat. Und das ist für uns Frauen irgendwie gar nicht witzig und es ist auch gar nicht anerkannt. Das nehmen ganz, ganz viele Menschen noch nicht ernst. So sei es Arbeitgeber, sei es Freunde, sei es der Partner. Da werden Witze drüber gemacht, so richtig dumme Witze. So alleine der Spruch, boah, hat die wieder ihre Tage. Weißt du?
Oh, Alter,
Das ist so, ich sage, ja, das ist vielleicht auch gar nicht so böse gemeint, wie es rüberkommt. Das will ich gar nicht jedem unterstellen. Aber was das dann nochmal auslöst in einem, darüber wird überhaupt nicht nachgedacht. Und ja, teilweise haben wir so Schmerzen, dass wir uns nicht bewegen können. Und das ist nicht lustig. Und es wäre schöner, hätten wir sie nicht. So, wir wollen sie auch nicht. Ist ja nicht so, dass wir sagen, ja, hier, gerne. Eine Woche bewegungsunfähig, gar kein Problem. Ja, ja das, da muss ich, glaube ich, in den Köpfen auch ganz, ganz viel ändern. Auch ja, es ist unrein und ach, weiß ich nicht. Und was ich schon für Gespräche hatte, ja, da müsst ihr Frauen halt für eine Woche im Monat weniger verdienen, weil ihr bringt dann ja auch einfach weniger Leistung. Und also alles so die Sprüche.
das hat jemand zu dir gesagt?
Das hat mal jemand zu mir gesagt.
Ach du
Wir hatten
Scheiße.
dann noch eine sehr interessante Diskussion. Weil da hat bei mir halt echt der Spaß auf, also alles diese Themen, da bin ich ja, ne, werde ich ja echt böse. Und ja, das gibt so Sachen. Es gibt auch Chefs, die solche Sachen mal rausgehauen haben und so. Ja, das ist, ja, wenn du dann schon offen hingehst und sagst, hey, ich fühle mich heute nicht so gut, ne, wenn ich heute irgendwie nicht so gut drauf bin und so, also noch in meinem Angestelltenverhältnis, so bitte, ne, nimmt das keiner krumm, hat nichts mit euch zu tun, ich bin heute irgendwie reizbar und so, ich möchte ein bisschen so für mich bleiben, dann wirst du dumm angeguckt und denkst so, ich kommuniziere das doch schon, ich sag das schon und ich finde, das ist von erwachsenen Menschen halt nicht zu viel verlangt, ne, zu sagen, okay, heute vielleicht nicht so den ganzen Tag dumme Witze, heute ist mein Humorlevel vielleicht nicht ganz oben. Muss heute nicht sein. Und dann hörst du halt hinterm Rücken auch so Sachen und denkst, Alter, Leute, hattet ihr noch nie eine Freundin, die ihre Tage hat? Oder kennt ihr keine Menschen? Oder habt ihr dann noch nie mit jemandem drüber gesprochen? Kennt ihr das
Ja.
nicht bei eurer Mama? Oder weißt du so?
Ja, das ist ein ganz neues Phänomen, dass Menschen mit Uterus menstruieren. Ein Neuzeitphänomen. Ja, ich glaube, das hängt ganz viel mit Stereotypisierung von weiblich gelesenen Menschen zusammen. Sie stellen sich nur an, haben ständig Wehwehchen, sind viel zu dramatisch und sei mal nicht so sensibel und so weiter und so fort. Und ja, das ist schlimm und muss verändert werden. Ich weiß nicht, ob das in Spanien war oder so, dass da jetzt erlaubt ist für menstruierende Menschen, dass die, ich glaube, sich krank schreiben lassen während ihrer Periode oder mehr. Irgendwas war da, keine
Ich
Ahnung,
glaube,
auf
ein
jeden Fall nicht
Urlaubstag
gesetzlich.
mehr oder irgendwie sowas, ne? Irgendwas war da in der Diskussion.
Ja, ich muss das gleich mal googeln. Auf jeden Fall, da wurde etwas ins Positive verändert und das sollte in Deutschland auf jeden Fall auch passieren. Und auch, dass man sich nicht schämen muss und nicht keine Angst davor haben muss, dass man irgendwie gegaslightet wird und nicht ernst genommen wird, wenn man sagt, ey, ich habe gerade Schmerzen. Ich meine, es ist ja auch eine Überwindung, vor allem wenn du weißt, das wird tendenziell nicht ernst genommen, dann trotzdem anzusprechen, ey, mir geht's gerade nicht so gut und dann so eine Reaktion darauf zu bekommen, ist halt mega ätzend.
Ja, also selbst, ich sag mal, sag ich auch mal bei Leuten also die keine Depression kennen, so ist es ja mit den Schmerzen auch. Es ist ja schön, wenn du das nicht kennst und ich freue mich auch für dich, wenn du es nicht nachvollziehen kannst. Das ist ja an sich eine gute Sache, weil das wünscht man ja keinem anderen. Aber einfach zu respektieren und zu akzeptieren, was ich dir sage und das nicht ins Lächerliche ziehen oder mit mir rumdiskutieren oder sonst irgendwas, sondern sagen, hey, okay, alles klar, weiß ich Bescheid. Auch selbst wenn du nicht weißt, wie du reagieren sollst, ist für viele ja immer noch ein sensibles Thema. Selbst wenn du es nicht weißt, ist ja nicht schlimm, dann sag, okay, alles klar, weiß ich Bescheid, fertig, Thema durch. Also, und ja, das ist teilweise wirklich schwierig. Meine Güte, was ist denn hier draußen los? Und ja, aber da kannst du halt nicht viel machen, außer weiter aufklären, ne? Und ja, versuchen, dass Dinge, die Menschen dann so sagen, nicht allzu persönlich zu nehmen, sondern zu sagen, okay, das ist einfach Unwissenheit.
Ja, genau. Aufklärung ist das A und O von Menschen, die betroffen sind. Also das ist bei jeglichen Themen so. Vor allem haben bei solchen Themen meistens die Menschen die größte Meinung und das größte Sprachrohr, die nicht betroffen sind.
Oh ja, männliche Weiblichkeitscoach.
Genau.
Sei in deiner
Lieben
weiblichen
wir.
Energie. Oh, wenn ich dich schon sehe, ne? Oh, Katastrophe. Einer folgt mir sogar bei TikTok, musste ich ein bisschen lachen, weil ich denke, so, was möchtest du von mir? Ich zeige da ein paar Sportvideos und diskutiere über Menschen oder mit Menschen über Feminismus. Also eigentlich glaube ich, bist du genau der Part, der mir nicht folgen sollte, weil du da irgendwie gar keinen Bock drauf hast. Oder er will mir einfach erklären, dass ich komplett falsch liege. Das kann natürlich sein, ne?
Genau, er möchte dich umdrehen.
Ja, genau. Sei untergeordnet, sei hörig. Ja, genau.
So gehört sich das.
Ja, du bist der Gott und ich habe keine Ahnung.
Ja.
Ja, gruselig, das ist auch so ein Thema. Aber es gibt auch ganz viele Frauen, die ja, den Feminismus für ja, für Teufelszeug halten, ne? So. Die sagen, das ist
Ja.
und ja, und wir Frauen sollen mal nicht so sein und wir haben es doch so gut. Was stellen wir uns denn so an? Das ist echt auch.
Ja, das habe ich auch schon sehr oft gehört. Also einfach, dass da sich ja schon so viel ins Positive verändert hat, gibt es keinen Grund mehr, dass man noch für weitere Veränderungen kämpft. Aber das ist auf jeden Fall nicht die richtige Einstellung. Und ich bin dann auch sehr verwundert, weil wenn man selber betroffen ist, da klein beizugeben, ist ja auch nicht das Gelbe vom Ei.
Nee, nee. Ich hatte letztens auch, um mal so ein bisschen vom Thema abzuschweifen, eine Diskussion mit einer bei, ich weiß gar nicht, wie man das ausspricht, Threads, also dieses Twitter von Instagram. Die hat irgendwie so sinngemäß geschrieben, Frauen, die keine Kinder bekommen, die müssen auch nicht auf die Rente hoffen oder die sollen auch ja nicht auf die Rente pochen und so. Hat sich dann als Akademikerin dargestellt. Und dann dachte ich so, also dafür, dass du Akademikerin bist, ist dein Horizont aber ganz schön klein. Dann hatte ich ihr geantwortet, davon mal ganz ab, dass du jetzt einfach Menschen ins Gesicht schlägst, die nicht in der Lage sind, Kinder zu bekommen. Und da sowieso schon oft diskutieren müssen und sich wahrscheinlich nicht so toll fühlen, wenn der Kinderwunsch da ist, ist es einfach auch eine richtig dumme Aussage. Weil wir wissen alle, das Rentensystem funktioniert so oder so nicht mehr, das gesetzliche Rentensystem. Auch nicht, wenn du die nächsten 40 Jahre dich totackerst und einbezahlst. Und das liegt nicht an den kinderlosen Frauen. Also, Leute, was ist da los? Und keine Ahnung, einige andere haben da auch noch argumentiert und sie meinte so, ja, was ist denn mit deiner Rente? Ich sag, du, keine Sorge, ne? Dafür sorge ich schon. Da macht ihr mal um mich keine Gedanken. Und davon ganz ab ist ja ein Kind kein Projekt, wo du nach 4 Wochen sagst, oh nee, weiß ich nicht, das schreibt mir jetzt zu viel. Menschen, Windeln sind aber auch ganz schön teuer. Ah nee, kann ich das irgendwie wieder zurückgeben? Können wir da was tun? Naja, okay, sonst Heim oder eBay. Also Leute, ganz ehrlich, was ist denn da los?
Also ich kenne mich mit dem ganzen Rententhema leider noch viel zu wenig aus. Deswegen freue ich mich auch darauf, irgendwann von dir lernen zu dürfen. Inwiefern beeinflusst denn Kinder haben die Rente?
Also im Durchschnitt ist das so, dass du ja als Frau, sobald du Kinder bekommst, entweder unbezahlte Care-Arbeit hast, weil viele Männer davon ausgehen, dass du ja als Frau zu Hause bleibst, dich um die Kinder kümmerst. So, da fehlen dir schon mal Rentenpunkte. So, du kriegst ja pro Jahr kriegst du Rentenpunkte. So, dann ist aber so, sobald deine Kinder so ein bisschen größer sind, kannst du in den meisten Fällen maximal in Teilzeit arbeiten. Das heißt, auch da fehlen dir wieder Rentenpunkte. So, dann ist es aber so, dass die meisten Männer keinen Bock haben, für ihre Frau vorzusorgen und zu sagen, okay, komm, pass auf, Schatz, dann, ne, du kümmerst dich ja hier um alles, hältst mir den Rücken frei und so weiter. Ich leg dir was an. Ich mache für dich irgendwie, was weiß ich, eine Rentenversicherung, eine ETF-Rente, was auch immer, wo, was halt für einen spannend ist, ich sichere dich jetzt ab für den Fall der Fälle. Machen ja auch ganz viele nicht. Und dann ist es ja auch so, dass die Trennungs- und Scheidungsrate ja wirklich sehr hoch ist. Und dass es dann losgeht, dass ganz viele Männer sagen, nö, ich zahle nicht. Ist mir egal, die kriegt keinen Unterhalt. Ich gehe jetzt einfach irgendwie in einem Job, der so schlecht bezahlt ist, dass ich gar keinen Unterhalt bezahlen kann. Das geht dann alles zwar über die Unterhaltsvorschusskasse, aber dann haben die Frauen meistens auch so wenig Geld, dass sie gar nicht die Möglichkeit haben, selber eine Rente zu finanzieren. Weil das ist ja auch lächerlich, was du da bekommst als Elterngeld. Und dann, wenn du ja alleinerziehend bist, ist ja das nächste Dilemma, dass ganz viele Arbeitgeber dich überhaupt nicht einstellen wollen. Weil wissen wir selber, wie oft bringen Kinder Krankheiten mit nach Hause. Und was machst du als Mutter? Du kümmerst dich natürlich um dein Kind. Und wenn du dann noch das Pech hast, dass du keinen gut funktionierenden Freundes-, Familienkreis hast, ja, dann bleibt dir gar nichts anderes übrig. Davon mal ganz ab, dass du dein Kind sowieso nicht abschieben willst, wenn es krank ist. Also bitte. Nicht wegen dem Job, weißt du, wie ich meine? So, und da fängt das Dilemma halt an. Und die Frauen, und das habe ich leider immer noch sehr häufig, die wissen weder, was auf dem Konto los ist, die wissen nicht, was der Mann verdient, die haben keinen Zugang zu irgendwelchen Versicherungsunterlagen. Also es geht natürlich auch andersrum, ne? Es gibt natürlich auch alleinerziehende Väter, für die dasselbe gilt. Aber da ist einfach so viel, ja, dann macht das schon. Das passt schon. Ja, kümmert sich mein Mann drum, ja, kümmert sich mein Papa drum, kümmert sich mein Onkel drum, kümmert sich mein Bruder drum, keine Ahnung, wie auch immer. Ja, um was genau kümmert er sich denn? Ja, weiß ich nicht. Ich sage, ja, wie sind denn die Zahlen? Ja, weiß ich nicht. Ich sage, wie weißt du nicht? Warum weißt du das nicht? Ja, ist ja, der weiß das, der weiß schon, was er tut, das so. Also ist nicht viel cooler, wenn du es selber weißt. So. Und das andere, was ich auch spannend finde, das Buch gibt es leider nicht mehr zu kaufen. Das hieß, glaube ich, das Cinderella-Syndrom oder Cinderella-Prinzip irgendwie so. Ich bin mir jetzt nicht 100% sicher. Da ging es auch darum, dass Frauen sich häufig unter Wert verkaufen, weil Frauen, die selbstständig und unabhängig sind, die sind ja meistens nicht so attraktiv für Männer. Dass die halt, ja, um begehrt zu sein oder begehrt zu bleiben, halt gerne mal das Opfer spielen, sozusagen, so dieses Hilfsbedürftige und ach, mein Mann, der Beschützer, der Held, keine Ahnung, was auch immer, ja, damit die halt nicht alleine bleiben, ne? Das wandelt sich zum Glück, aber gibt's noch einige von. Habe ich tatsächlich ein, zwei selber so im Bekanntenkreis, ich denke es
Ja, das ist echt schlimm. Also in meiner Bubble ist das zum Glück auch nicht so, soweit ich das mitbekomme, dass weiblich gelesene Personen sich irgendwie in so ein Rollenbild setzen oder setzen lassen. Ja, davon abgesehen sind in meiner Bubble auch viele Frauen nicht mit Männern, sondern mit anderen Frauen oder weiblich gelesenen Personen zusammen. Das sollte die Zukunft sein.
vielleicht auch einfach über die Finanzen reden, wenn der eine oder die eine mehr verdient als die andere und man vorhat zu heiraten, auf jeden Fall.
Ja.
Das war ein wichtiges Thema, aber ich denke trotzdem, dass Frauen ja mittlerweile ein bisschen anders werden. Ich habe auch schon die eine oder andere, die zu mir gesagt hat, ja, du hast mich voll inspiriert und es macht voll Spaß, sich mit den Finanzen auseinanderzusetzen. Und es ist ja gar nicht so kompliziert. Ich sage, nee, wenn man erstmal anfängt und einen Plan hat, dann ist es nicht so schwierig. So, und es gibt so viel gute Literatur, die Sachen einfach gut erklärt. Und lass dir auch nicht von außen einreden, keine Ahnung, dass du dir das nicht wert sein darfst. Also, dass ich mir auch für Sachen anhören musste, ne? Das ist, und von Menschen, die mich schon super lange kennen, einfach, die, ich sag mal, ja, alle Phasen mitgemacht haben. Ich hatte ja auch eine Zeit, wo es mir überhaupt nicht finanziell gut ging. Die kennen meine Kindheit alles und da kriegst du dann so Sachen zu hören wie: Willst du die neue Alice Schwarzer werden? Du kommst doch aus dem Verkauf. Wer nimmt dich denn ernst im Finanzbereich? Ich sage, naja, im Verkauf hat man ja natürlich nichts mit Zahlen zu tun oder so. Nein.
Nein.
Lernt man auch nicht in der Ausbildung oder so. Ach, weiß ich nicht, so ganz viele Sprüche und ja, und dann, ja, Versicherung und ich sag, wieso, hast du keine? Ja, doch, ich sag, ja, und brauchst du die? Ja, ich sag, ach, guck, kennst du dich aus damit? Musst du jedes Jahr so und so viele Weiterbildungsstunden machen, damit du deinen Job überhaupt machen darfst? Nee, ich sag, ach, guck an.
Ey, Edwin, dass du so viel Gegenwind bekommst,
Ach.
irgendwie. Sind das Menschen aus deinem Umfeld oder irgendwelche random Personen, die dir
Also,
sowas sagen?
random Personen im Internet und auch aus dem Bekanntenkreis, aber das sind dann natürlich Menschen, die sind nicht mehr in meinem Bekanntenkreis. Also,
Das ist auch gut so.
ja, man darf ja gerne seine Meinung sagen, das ist ja auch völlig okay und dass man den Sachen skeptisch gegenüber ist, verstehe ich auch. Auch ich habe sehr merkwürdige Erfahrungen gemacht mit Beratern, aber das bedeutet ja nicht, dass ich ja den Leuten sonst irgendwas anreden will oder gleich bin, wo ich sage, du kennst mich doch, du weißt doch, wie ich bin. Aber was ist dein wirkliches Problem? Also was stört dich wirklich? Dass ich mich weiterentwickle, dass ich mich weiterbilde, dass ich Bock habe, was Neues zu machen? Oder was genau ist jetzt irgendwie so? Ich komme ja nicht bei dir an und sage, hey, bring mal deinen Versicherungsordner mit.
Ja, vor allem wird ja niemandem dadurch etwas weggenommen. Also ich verstehe immer nicht, warum man so viel Negatives zu sagen hat gegen Dinge, die niemandem etwas wehtun, wenn dann jemandem helfen. Also das ist, glaube ich, einfach eine Ego-Geschichte, vielleicht eine Selbstwertgeschichte, vielleicht sind die Menschen unzufrieden mit sich selber, würden sich auch gerne selber verwirklichen, trauen sich aber nicht und das äußert sich dann in so einem, ja, asozialen Verhalten anderen Menschen gegenüber, die mutig genug dazu sind, das zu machen.
Ja, ich weiß es nicht. Also bei einer Person habe ich auch irgendwann gesagt, du, ich weiß nicht, was dein Problem ist. Wir können gerne darüber reden. Ich habe ein offenes Ohr für dich. Gar kein Problem, aber ich kann es nicht sein. So, weil ich tue dir nichts. Ich gebe Anregungen, ich gebe Tipps. So, was du daraus machst, ist am Ende des Tages deine Sache. Und wenn du sagst, nee, ich möchte deine Dienstleistung nicht in Anspruch nehmen, dann bin ich damit ja auch komplett fein. Am Ende des Tages dein Problem, wenn du das Geld nicht sparst oder schlechte Verträge hast oder was auch immer. Was ja nicht immer der Punkt ist, aber ich kann auf jeden Fall sagen, ich habe die letzten Wochen teilweise sehr skurrile Verträge gesehen, wo die Leute einfach unnötig Geld zahlen. Und du dir denkst, warum? Wer verkauft sowas? Also, ich habe bei einer Freundin, haben jetzt so als kleines Beispiel Haftpflicht-Hausrat gemacht. Die spart 230 Euro im Jahr für Haftpflicht und Hausrat. 230 Euro. Für Versicherungen, die eigentlich an sich schon gar nicht so teuer sind. Na, und dazu haben wir ein kleines Depot aufgebaut. Ein Kumpel haben ein Depot aufgebaut, ein Dividendendepot. Seine Frau kann das nochmal studieren und so. Also es gibt ja Optionen. Ne? Aber wenn man grundlegend sagt, nee, ich höre mir das nicht mal an, dann verschwende ich meine Zeit auch nicht. Aber wir kommen jetzt hier gerade voll vom Thema ab.
Ja.
genau, wir waren bei Schmerzen und dass es oft auf die Psyche geschoben wird und ja, Ärzte da nicht so hinterher sind. Wie ist denn das dann bei dir weitergegangen mit der Schmerzgeschichte? Also du hast ja diese OP gehabt und
Genau.
festgestellt.
Genau, also die OP ist einerseits da, um das eben zu diagnostizieren, um mit so einer kleinen Kamera in den Bauchraum reinzugucken. Und wenn dann etwas gefunden wird, kann das auch entfernt werden. Bei mir wurden dann noch einige Endometrioseherde entfernt bzw. verödet. Es wurde aber auch gesehen, dass noch ein relativ großer Herd in meinem Darm sitzt. Ich glaube, der war damals, hatte der einen Durchmesser von, ich glaube, 3 oder 2 Zentimetern. Ich glaube, es waren 3 Zentimeter. Und der saß halt in meiner Darmwand. Und das konnte halt da nicht entfernt werden. Und das hat mir dann eben der Arzt auch nach der OP gesagt, dass ich noch eine weitere OP machen sollte, in der mir mindestens 10 Zentimeter meines Darms entfernt werden sollten.
Wow.
Und das war ja natürlich übelster Schock für mich, dass ich jetzt nicht nur diese Diagnose habe, sondern dass es das noch weitergehen soll. Und ich habe mich dann beraten lassen. Ich habe mir auch noch 2 weitere Meinungen von FachärztInnen eingeholt. Und die haben beide gesagt, dass ich diese Operation machen sollte, aber das ist halt wirklich, also nach den Worten des Arztes, ein Mammuteingriff. Ich glaube, es gab ein 30-prozentiges Risiko, dass ich danach einen künstlichen Darmausgang für ein paar Monate habe. Das bedeutet, dass ich quasi ein Loch in der Bauchdecke habe und ja, daraus kommen dann mein Stuhl. Ich gehe dadurch dann quasi auf Toilette und das war eine Horrorvorstellung für mich. Also das wäre unfassbar schlimm für mich gewesen. Darüber hinaus gab es dann auch noch ein relativ hohes Risiko verhältnismäßig, dass nach der OP die Narbe reißt, was im schlimmsten Fall lebensgefährlich werden könnte. Also es war ein relativ gefährlicher Eingriff und ich dachte mir, scheiße, ich will diese OP nicht machen. Ich hatte mega Angst davor. Außerdem wäre ich danach mindestens 3 Monate lang krankgeschrieben worden, hätte auf Reha gemusst, etc. Also es hätte einfach mein komplettes Leben verändert. Und man muss halt bedenken, dass bei solchen Operationen immer Narben entstehen. Das sind Wunden im Bauchraum, die noch weitere chronische Entzündungen verursachen könnten, noch weitere chronische Schmerzen, die vielleicht vorher gar nicht da waren. Andererseits hatte ich dieses Ding in mir und es bestand halt das Risiko, dass es wächst. Und der Arzt hat mir eben auch gesagt, wenn das noch weiter wächst, kann es sein, dass du irgendwann einen Darmverschluss bekommst. Und auch das ist lebensgefährlich, im schlimmsten Fall. Und ich wusste halt absolut nicht, was ich machen sollte. Ich hatte halt, wie gesagt, auch mega Schmerzen wegen diesem Endometrioseherd. Und habe dann eben angefangen, mich zu belesen und habe jegliche Studien durchgelesen, die es gab zum Thema, wie kann ich meine Endometriose beeinflussen, ohne eine Operation zu machen und ohne die Pille zu nehmen. Das war eben die zweite Therapiemethode, die ich auf jeden Fall auch machen sollte, Hormone nehmen, weil Endometriose eben auch hormonell beeinflusst werden kann. Aber auch das wollte ich eben nicht, weil die Pille halt mega viele Nebenwirkungen hat. Ich hatte irgendwann schon mal ausprobiert, die Pille zu nehmen und das hat sich halt total schlecht auf meine Laune ausgewirkt und noch andere Nebenwirkungen, auf die ich absolut keine Lust hatte und das war es mir dann halt auch nicht wert. Ja, und bin dann eben auf einerseits Ernährung gestoßen und auf den Zusammenhang zwischen Endometriose und Darmgesundheit, auf den Zusammenhang zwischen Endometriose und Stress und habe mich über ganz viele ganzheitliche Ansätze informiert und habe daraufhin in Absprache mit einem Arzt, also zwei Ärzte haben mir davon abgeraten. Ein Arzt hat mich als ganze Person gesehen, hat auch mein Alter gesehen und hat gesehen, wie schlimm das für mich wäre, jetzt diese Operation zu machen und hat mir das Go dafür gegeben, dass ich es erstmal auf diesem Wege versuche. Der hat sich auch ein bisschen belesen. Und dem war das nicht ganz neu, dass man bei Endometriose auch was mit Ernährung bewirken kann, und mit anderen Methoden. Und ja, ich habe es versucht und jetzt bin ich fast schmerzfrei. Also natürlich zwickt es nochmal hier und da, aber ich habe fast keine Beschwerden mehr. Und ich habe bis heute die Operation nicht gemacht. Ich habe bis heute die Pille nicht genommen. Und ich bin unfassbar dankbar dafür, dass ich das ausprobiert habe. Ich bin unfassbar dankbar meinem Körper gegenüber, dass er das geschafft hat. Damit möchte ich keine, das möchte ich nochmal betonen, keine Empfehlung aussprechen, genau das Gleiche zu machen. Ich möchte nur eine Option aufzeigen, dass das eine Sache ist, die sich auf jeden Fall lohnt, auszuprobieren, in Absprache mit dem jeweiligen Arzt, der jeweiligen Ärztin. Und für viele ist es auch eine Möglichkeit, das zusätzlich zu machen. Also vielleicht willst du eine OP machen, vielleicht willst du die Pille nehmen, aber das reicht oft nicht. Also viele Betroffene nehmen die Pille, aber haben trotzdem noch Schmerzen und würden davon profitieren, wenn sie zusätzlich noch einen ganzheitlichen Ansatz machen würden. Ja.
Ja, es ist auch generell, also ich finde es auch super spannend, was der Körper so aushalten kann. So, das ist die eine Sache. Man muss ihn natürlich nicht zum Äußersten treiben, ne, logisch, aber er kann wirklich viel. Und das andere ist auch interessant, was alles über Ernährung möglich ist. Das ist, ja, das war auch ein Thema, mit dem ich mich beschäftigt habe in der Zeit, wo ich hart mit Depressionen zu kämpfen hatte. Und da bin ich durch ganz viel Recherche auch irgendwie darauf gekommen, dass Laktoseintoleranz zum Beispiel ja auch depressionsähnliche Zustände auslösen kann. Also so Müdigkeit, Schlappheit, Angeschlagenheit, ja, so Lustlosigkeit und so. Ich dachte, das kann doch nicht sein. So, ne? Mein erster Gedanke war, oh, mein Latte Macchiato.
Das schmeckt auch mit Hafermilch.
Ja, mittlerweile bin ich tatsächlich bei Hafer- und Sojamilch. Also normale Milch kommt mir so gut wie gar nicht mehr irgendwie in die Tüte. So, das war das eine. Und das andere einfach mal rauszufinden, wo ist das überhaupt alles drinne. Dann so der nächste Schock und man denkt, okay, man hat Produkte, von denen man das vorher gar nicht wusste, dass es da drin ist. Und dann habe ich halt einfach auch mal den Selbsttest gemacht und habe meine Ernährung auch ein bisschen umgestellt und so, was mir jetzt nicht ganz so leicht gefallen ist, aber ich habe gedacht, so, ich will das jetzt einfach mal wissen. Und habe auch da gemerkt, das ist ein anderer Zustand. Natürlich, ne, macht es deine Depression nicht weg, um Gottes Willen. Aber einfach ein anderes Gefühl zu haben, also mehr Energie zu haben und sich nicht mehr so, ja, so platt und hilflos und beschissen zu fühlen, sag ich jetzt einfach mal, das macht ja auch wiederum was mit deinen Depressionen. Also wenn du da auf einmal doch Energie hast, aufzustehen, oder mehr zu schaffen, den Kilometer mehr zu laufen oder was auch immer, so diese kleinen Schritte, ne? Was man da wirklich verändern kann, auch wenn man Zucker ein bisschen weglässt und so weiter. Das ist auch etwas, wo ich dachte, wow, krass, was das alles mit dem Körper anstellt und was man tun kann, ist schon wirklich sehr interessant.
Ja, vor allem, wenn du merkst, dass du was bewirken kannst, gibt es ja auch ein Gefühl von Selbstwirksamkeit und Kontrolle, was sich ja auch total positiv wiederum auf deine Psyche auswirkt. Und was besonders, wenn du depressiv bist oder wenn du eine körperliche Erkrankung hast, gibt dir das ja ein Gefühl von Kontrolllosigkeit. Ich habe gerade keine Kontrolle darüber, wie meine Stimmung ist. Ich habe gerade keine Kontrolle über meine Schmerzen, wie ich mich körperlich fühle. Und wenn du merkst, ich kann irgendwie doch was daran verändern und das tut mir sogar noch auf anderen Ebenen gut, das ist halt ein mega empowerndes Gefühl. Also dadurch, dass ich bin im Endeffekt. Ich meine, es ist beschissen, dass ich diese Erkrankung habe. So, ich muss mich mein Leben lang darauf einstellen, dass das in mir ist und muss deswegen mehr auf mich Acht geben. Aber ich habe angefangen, das als ein Geschenk zu betrachten, das mich dahin gebracht hat, mehr auf mich zu achten. Auf mentaler und auch auf körperlicher Ebene. Und ich habe mich nie jetzt besonders ungesund ernährt. Also ich habe mich eigentlich immer. Also viele Menschen würden das, glaube ich, als gesunde Ernährung bezeichnen. Wenn du dich ein bisschen mit dem Thema Ernährung auseinandersetzt, merkst du aber, dass man da eben noch ein paar Sachen dran drehen kann. Und ich habe ein paar Sachen dran gedreht und die haben mir extrem geholfen. Aber auch diese Awareness, die ich jetzt dafür habe, zum Beispiel für mein Stresslevel. Also ich bin so achtsam, was mein Stress angeht und spüre, sobald das einen bestimmten Punkt übersteigt, okay. Ich muss jetzt was machen, sonst könnte ich vielleicht Schmerzen bekommen oder sonst könnten meine Entzündungswerte sich erhöhen. Und dadurch geht es mir halt generell einfach viel besser, nicht nur auf meine Schmerzen bezogen, sondern ich bin einfach besser zu mir selber und das ist einfach, ja, richtig schön. Und was ich gerade noch sagen wollte zum Thema Depression, da gibt es so krass viele Studien mittlerweile für, wie Ernährung sich positiv darauf auswirken kann. Was auf der, also was zum einen daran liegt, dass also die Hormone, die zum Teil für Depressionen verantwortlich sind, also zum Beispiel dann Serotonin und Dopamin, die Produktion dieser Hormone hängt richtig doll, ich glaube zu 80% oder so, mit dem Darm zusammen. Und wenn deine Darmgesundheit nicht top ist, dann kann das sein, dass sich das schlecht auf deine mentale Gesundheit auswirkt. Sprich, wenn dein Mikrobiom, also die Bakterien in deinem Darm, zu einem ungünstigen, also in einem ungünstigen Gleichgewicht sind, also in einem Ungleichgewicht, dann kann das sein, dass du zum Beispiel depressiv wirst. Wenn du eben anfängst, dich darmfreundlicher zu ernähren, dann kann sich das ja positiv auswirken auf Depressionen, aber eben zum Beispiel auch auf Endometriose.
Ja, ist auch ein ganz wichtiger Faktor. Also, aber Ernährung, wie gesagt, ist ja generell ein wichtiger Punkt. Ich würde jetzt nicht behaupten, dass ich da jetzt die besten Tipps geben kann, aber ich liebe halt Essen, so vor allen Dingen fettiges, ungesundes. Aber ich versuche das auch auszugleichen. Leider bin ich auch so ein Süßmaul. Also Süßkram ist bei mir ganz Katastrophe. Ich beneide Menschen, die sagen, oh nee, Süßgetränke und so süßes Zeug, so nee, das mag ich überhaupt nicht. Denke ich mir, wie kann das sein? Wie kann man das nicht mögen? Aber ich bin da einfach ein bisschen neidisch, das würde ich auch gern behaupten. Ist leider nicht der Fakt. Aber ich versuche es dann halt so ein bisschen auszugleichen und zu sagen, okay, dann gibt es jetzt heute Abend dafür mal eine Riesenportion Salat oder so oder einen Salat dazu, keine Ahnung. Und so ein bisschen zu gucken, dass das alles passt. Weil ich glaube, auch verbieten ist ganz, ganz schwierig. Also den Leuten zu sagen, du darfst jetzt nur noch das und das. Dann kommt ja das trotzige Kleinkind in einem vor und dann, ja, mache ich jetzt trotzdem, mir doch egal. So. Und ja, das ist aber, ja, wichtiges Thema und ein sehr interessantes, auf jeden Fall in ganz, ganz vielen Bereichen, finde ich.
Ja.
Und das ist ja ein Thema, also gesund bleiben wollen wir ja alle. Und früher habe ich halt immer über die Leute gelacht, die gesagt haben, Mensch, Jana, so ab 30 und so. Ich dachte, Mensch, 30 ist doch nicht alt. Ja, und ich werde in ein paar Tagen 40 und ich weiß, wovon die reden. Ich weiß, was sie meinen. Und habe ich früher belächelt. Aber ja, ich kenne das alles. Auch die Haut, ne? Also wirklich alles so. Wo du manchmal morgens im Spiegel guckst und sagst, sah jetzt letzte Woche noch ein bisschen anders aus. Aber es hat auch viel mit Ernährung und Wasser trinken und so weiter, Zucker, Getränke und so weiter auch zu tun, ne?
Ja, aber was du auch gerade sagtest, Balance ist auch mega wichtig, ne? Also es hilft auch niemandem weiter, wenn man jetzt so einen krassen Fokus aufs Essen entwickelt und versucht, alles perfekt zu machen und das dann noch mehr Stress verursacht. Stress ist ja auch nicht so top. Also da muss man schon eine Balance finden. Ich esse auch nicht zu 100 Millionen % gesund immer. Also ich gönne mir auch mal was und ich habe auch gerade einen Kaffee vor mir stehen und Koffein ist bei Endometriose auch nicht so super, aber wenn das Grundgerüst steht, dann ist es auch in Ordnung, sich mal Ausnahmen zu gönnen und sich auch mal öfter Ausnahmen zu gönnen, ist auch völlig in Ordnung. Ja, und Genuss ist ja auch super wichtig. Also wenn du sagst, du magst gerne süßes Essen, dann magst du gerne süßes Essen, dann ist das eben so. Und dann sollst du dir das auch nicht vorwerfen.
Nee, also ich habe gemerkt, dass einiges dann irgendwie auch Richtung Zwangsstörung gehen kann. Und da ich gedacht, wenn ich eins nicht möchte, dann ist es sowas. Dann lieber irgendwie 5, 6, 7 Kilo mehr auf den Rippen, als irgendwie so komplett irgendwie genau drauf zu achten, wie viel Kalorien ist da jetzt und dies und das. Und so, um Gottes Willen, nein, gar nicht das, wohin ich möchte. Und dann ging es auch. Ich habe aber das Glück, dass ich mich relativ selbst reflektiere und merke, wenn Dinge so in die falsche Richtung laufen und kann dann auch dagegen anarbeiten. Bin ich auch ganz dankbar für. Dass viele Leute mal sagen, Mensch, Jana, und du hast ein Selbstbewusstsein und du bist so stark. Und ich sage, nee, ich bin einfach realistisch. Es gibt halt einfach Sachen, die möchte ich nicht. Und wenn ich merke, es läuft dahin, dann steuere ich gegen. Das heißt aber nicht, dass ich immer zu Hause sitze und lache und denke, juhu, das ist, gibt doch Tage, wo ich denke so, was ist denn das hier für eine Scheiße? Wo bin ich hier gelandet? Warum? Aber ja, das ist natürlich das, was häufig auch nicht gezeigt wird, ne, worüber die Menschen nicht reden, was nicht an Social Media gezeigt wird und alles so eine Sachen, wo ich sage, ja, das setzt sich halt auch keiner hin mit, weiß ich nicht, einem pickligen Gesicht und keine Ahnung, weil die sich da irgendwie verschämen. Da wird ein Filter drauf geklatscht, ne? Da wird noch ein bisschen bearbeitet. Da wird, die meisten Menschen zeigen sich nicht, wie sie normal aussehen. Und natürlich zeigen die wenigsten sich an ihren schlechten Tagen. So. Genauso wie diese ganzen Bilderbuchpärchen und so, wie ich sage, Leute, lasst euch doch nicht immer davon beeinflussen. Das ist nicht das wahre Leben. So. Nur weil die jetzt gerade einen coolen Tag haben oder einen tollen Urlaub, bedeutet das nicht, dass es bei denen immer so ist. Auch die streiten sich. Auch die haben Probleme. Das zeigen sie nur nicht. Ja. Das ist auch so ein Thema.
Ja,
glaube ich, was viel mit den Menschen macht.
das übt halt total viel Druck aus, ne? Also ich glaube, ich bin mir total bewusst darüber, dass niemand so ist, wie er oder sie sich auf Social Media präsentiert. Das weiß ich, aber trotzdem macht das was mit meinem Unterbewusstsein, all diese positiven Menschen zu sehen. Und das setzt Druck auf mich und auf jede Person, immer zu funktionieren und dass immer alles gut sein soll und dass man sich auch möglichst positiv präsentiert. Also ich glaube, viele Menschen setzen sich auch unter Druck, dass jeder möchte, dass es einem gut geht und dass man attraktiver ist, wenn es einem gut geht und dass man mehr gemocht wird, wenn es einem gut geht und wenn man gesund ist. Und ja, das führt aber eben nicht zum Ziel, sondern kann ganz schön nach hinten losgehen.
Ja, auf jeden Fall. Also ich hatte letztens ein Gespräch, eine ganz süße Maus, 23. Sieht aus wie gemalt. Also wirklich, ich weiß nicht, wie man so schön sein kann. Und meint dann so zu mir, ja, dein Selbstbewusstsein hätte ich auch voll gern. Ich gucke sie an, ich sage, das ist doch nicht dein Ernst gerade. Ich war so völlig perplex. Ich das kannst du doch nicht. Also, ja, und ich würde mir gerne meine Nase machen lassen und so. Und ich denke mir so, hä? Warum? Hä? Also ich war wirklich perplex, ich bin es immer noch, wo ich denke, woher kommt das? Ja, ich vergleiche mich voll oft. Ich sage, warum? Das hast du überhaupt nicht nötig. Null. Das
Ja.
ist sehr, fand ich sehr erschreckend. So. Also ich dachte so, wow. Und das sind wieder so die Momente, wo ich froh bin, dass ich sehr spät mit all diesen ganzen. Ja, Internetkram, Social Media Kram in Verbindung gekommen bin, dass ich da für mich um einiges entspannter bin und dass ich das hauptsächlich nutze, um coole Menschen zu treffen und zu connecten und nicht um zu sagen, Mensch, die oder der hat aber ein geileres Leben oder ist reicher oder was auch immer als ich. So.
Ja, man sieht sich selber immer anders als Außenstehende einsehen. Aber ja, das mit diesem Selbstoptimierungsdrang und dem Drang, dass immer alles gut sein soll, ist schon schwierig. Auch, also, das möchte ich auch nochmal betonen. Ich habe auch schlechte Tage. Ich habe auch Tage, an denen ich doch nochmal Schmerzen habe. Ich habe auch Phasen, wo ich mega viel Stress habe, dem ich nicht ausweichen kann. Und dann macht sich meine Endometriose vielleicht auch doch mal bemerkbar. Also diesen Part gibt es auch und der hat auch seine Daseinsberechtigung. Ich weiß nur mittlerweile damit umzugehen und weiß, es wird vermutlich wieder vorbeigehen und habe eben meine Tools, um das zu lindern und hoffe, dass das möglichst lange noch so funktionieren wird.
Ja, und wenn nicht, bin ich mir ziemlich sicher, dass du eine Lösung finden wirst, weil es einfach auch dein Thema ist, mit dem du dich ja beschäftigst und was für dich wichtig ist und was du ja auch in die Welt trägst. Und deswegen würde ich nochmal sagen, sag den Leuten gerne mal, wo finden sie dich denn, wenn sie Fragen zu dem Thema haben, mit dir sprechen wollen. Wie und wo erreicht man dich?
Momentan am besten über Instagram oder per E-Mail. Also auf Instagram heiße ich, oh mein Gott, warte, ist es mit Unterstrich oder mit Punkt? Ich muss mal kurz gucken. Endolution Deutschland. Also Endolution Unterstrich Deutschland. Wie eine Mischung aus Endometriose und Revolution. Da dürft ihr mir gerne schreiben, wenn ihr Fragen habt, oder euch mal angucken, was ich da bis jetzt so gepostet habe. Es ist noch nicht so viel. Ich habe den Account erst vor wenigen Wochen gestartet, aber er wird fleißig und regelmäßig weitergeführt.
Sehr schön, sehr schön. Dann sage ich dir vielen lieben Dank für das Gespräch. War sehr interessant. Ich habe wieder was für mich dazugelernt. Und ja, freue mich, wenn wir wieder voneinander hören.
Ja, ich danke dir auch vielmals und ich freue mich, bald noch mal mehr über das Thema Finanzen von dir lernen zu dürfen.
Oh, vielen Dank, ich freue mich auch.
Alles klar, dann bis dann.
Bis dann.
Ciao.
Ciao.